Und bei uns geht es heute um wichtige Kulturthemen, vom Schlachthof bis zum Kulturbeirat. Unser nächster Gast ist gerade zum Vorsitzenden des Beirats gewählt worden. Und man kann gespannt sein, welche Akzente er setzen wird. Helmut Müller. Herr Müller, den Kulturbeirat kennen Sie gut. Sie sind von Anbeginn 2018 dabei. Wie beurteilen Sie mit Blick auf die 6 Jahre, die vergangen sind, die Wirksamkeit des Beirats?
Ja, ich habe mich von Anfang an für den Kulturbeirat engagiert hier in Wiesbaden. Die Einführung war damals wie alles umstritten, ob man das machen sollte oder nicht. Ich habe mir damals auch mal angeguckt, wie andere Städte mit dem Thema umgehen. Wir hatten damals auch von meiner Partei mal im Pariser Hoftheater mal auch eine Veranstaltung dazu gemacht, wo wir 2 Leute eingeladen hatten aus einer Stadt, die schon eine Weile einen Kulturbeirat hatten und solche, die gerade einen eingeführt haben. Man hat gesehen, dass eigentlich jede Stadt irgendwie ein ähnliches Anliegen damit verfolgt hat, aber dass die Wege zu dem Kulturbeirat, die Struktur, also wer daran teilnimmt, welche Themen aufgenommen werden, sehr unterschiedlich waren. Bis hin zu der Geschichte, dass sogar bei der einen Stadt, die wir damals eingeladen hatten, es mal eine Phase gab, wo die Kulturszene diesen Beirat sogar mal eher ein bisschen abgelehnt hat. Für mich war immer die entscheidende Frage bei dem Kulturbeirat, dass man in einer Stadt eine Debatte um kulturpolitische Themen braucht, eine kontinuierliche. Es gibt immer große Debatten. Also ich meine, wenn Sie sich angucken, im Bundestag beispielsweise, ist es nicht so, dass jede kulturpolitische Debatte irgendwie eine Außenwirkung hat, aber es gibt welche, die eine nachhaltige Außenwirkung haben. Also wenn Sie sich zum Beispiel daran erinnern, damals, als der Bundestag über die Verhüllung des Reichstages gesprochen hat, das war so eine richtige Sternstunde des Parlaments, weil da gab es keine Meinung, die nach Fraktionen irgendwie sortiert war, sondern da gab es Leute, die das gut fanden und Leute, die es nicht gut fanden, mit der verblüffenden Geschichte, dass plötzlich über die Sache diskutiert worden war. Und an anderen Stellen gab es es auch, wenn man zum Beispiel an Frankfurt denkt, als Walter Wallmann damals Oberbürgermeister war, da gab es diese Auseinandersetzung über das Fassbinderstück, das dann nicht zustande kam. Aber heute noch sprechen die Leute über das Stück, das nie aufgeführt wurde, weil damit eine Debatte über Kultur, was Kultur kann, was zu befürchten ist, stattgefunden hat, die sonst nie stattgefunden hätte. Und das Wichtige oder das Wichtigste dabei ist, dass solche Debatten stattfinden. Ich glaube, jede Gemeinschaft, ob das eine Familie ist, ein Verein, eine Basisgruppe oder eine Stadt, eine Gemeinde, die braucht ein Gespräch, wo sozusagen im Gespräch nicht irgendwelche Meinungen verkündet werden, sondern im Gespräch die Möglichkeit besteht, was zu sagen, was zu hören, Meinung zu ändern, ohne das Gesicht zu verlieren. Und ich glaube, dass dafür heute mehr denn je die Kultur geeignet ist, weil andere Institutionen in der Gesellschaft nicht mehr so präsent sind, wie sie das mal waren. Wenn man so die Meinungsbildner in den süddeutschen Städten anschaut, in den vergangenen 100 Jahren, dann hat man die Kirchen, wo die Leute in der Kirche und vor der Kirche in den Gemeinden ihre Meinung gebildet haben, unterschiedliche Gemeinden, je nachdem, zu welcher Gemeinde sie zugehört haben, gebildet haben. Die Wirtshäuser, die es heute auch nicht mehr gibt, die Rathäuser, die nicht mehr so nach außen wirken, wie sie es früher haben. Und nur digital wird die Welt, wie wir gerade im Moment erleben, nicht alle Probleme lösen. Oder anders ausgedrückt, die schönen Blütenträume mit dem Internet und der freien Diskussion, dem herrschaftsfreien Diskurs, sind noch nicht so richtig in Erfüllung gegangen. Ergo braucht es Plätze, wo man doch wieder analog sich unterhalten kann, wo die Leute sich in die Augen gucken können. Ich bin auch fest davon überzeugt, viele Sachen, die im Internet gesagt oder geschrieben werden, würden nicht gesagt werden oder geschrieben werden, wenn sich die Leute sozusagen in die Augen gucken würden. Und ich glaube, dass Kulturinstitutionen bestens dafür geeignet sind als Ort. Und zweitens, dass Kultur bestens geeignet ist, solche Anlässe zu schaffen. Wir haben hier in Wiesbaden ein Beispiel gehabt, an das sich noch jeder gut erinnert. Das war bei einer Biennale. Die Erdogan-Statue. Das war so eine Geschichte, Kunst im öffentlichen Raum. Es wurden Leute mit der Statue konfrontiert. Es gab keine Erklärung, keine Erläuterung. Sie hat für sich gewirkt, und zwar in jede Richtung. Die hat ungefähr den Effekt ausgelöst, wie man einen Bienenstock umschmeißt. Aber sie hat eine Menge Bewegung erzeugt und hat Handlung erzeugt, hat Reaktionen erzeugt. Ich habe damals von türkischen Gruppen in unserer Stadt erfahren, von denen ich vorher noch keine Ahnung hatte, dass sie existierten. Und man sieht, man braucht solche Punkte, um in Gespräche zu kommen, voneinander zu erfahren, Grenzen auszuloten, Grenzen zu überschreiten, kurzum die Identität einer Stadt zu bilden. Deswegen muss man über Kultur permanent sprechen, und Meinungsbildung findet halt oft über Streiten statt. Ergo braucht man das.
Also die Funktion des Kulturbeirats ist, über Kultur zu sprechen, wenn ich das jetzt mal so verkürzt sage.
Genau. Wo gibt es sonst einen Ort in der Stadt, wo über kulturelle Projekte, über Projekte von der Förderung bis zur Durchführung gesprochen und gestritten werden kann? Außer beim Kulturbeirat. Es gibt die Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung, die gibt es auch, gar keine Frage, ist auch wichtig. Aber dort haben sie natürlich eine andere Zusammensetzung. Und zum anderen, beim Ausschuss Schule und Kultur ist die Relation 90% Schule, 10% Kultur, wahrscheinlich gemessen am Haushaltsvolumen verteilt. Nein, es ist halt oft auch so, dass dann, heute ist es nicht mehr so, habe ich mir sagen lassen, aber früher war das oft so, dass dann eben diese 10% Kultur auch noch am Ende der Sitzungszeit debattiert worden sind. Und das ist dann eher dann problematisch, wenn der Kohlendioxidanteil in der Raumluft zunimmt. Es ist besser, das bei frischer Luft zu diskutieren.
Aber das ist sicher nicht die einzige Aufgabe des Kulturbeirats, über Kultur zu sprechen.
Nee, aber doch, es ist die einzige Aufgabe, wenn man Kultur in vielen Richtungen versteht. Also ist zum Beispiel die Aufgabe, darüber zu sprechen, dass die Bedingungen für Kultur, unter denen Kultur in der Stadt stattfinden kann, dass die auch vorhanden sind. Das ist eine Sache. Sie haben eine Zusammensetzung, die anders ist als bei den städtischen parlamentarischen Gremien, deswegen ist ja auch ein Beirat, nämlich dass eben Kulturschaffende und Vertreter von Institutionen am Tisch sitzen und Vertreter der Fraktionen. Das heißt, es wird natürlich auch darüber gesprochen, ob die Mittel zur Verfügung stehen und ob genügend Mittel zur Verfügung stehen, um Kultur oder kulturelle Aktivitäten in notwendigen und gewünschten Ausmaß herzustellen. Problematisch ist, wenn das Ganze zu so einer Art Tarifverhandlung zwischen Stadt und der Kunstszene passiert. Das ist wichtig, dass im Kulturbeirat passiert, aber das darf nicht das einzige Thema sein. Man sollte auch noch Themen haben, um ganz deutlich zu machen, warum man die Mittel dafür braucht.
Sie sind jetzt in einer neuen Rolle, nicht mehr von der CDU entsandt, sondern als spartenunabhängiges Mitglied zum Vorsitzenden gewählt. Wie definieren Sie jetzt Ihre neue Funktion?
Naja, ich finde, der bisherige Vorsitzende Ernst Sebelitz hat das prima gemacht, weil, wie gesagt, die ersten Jahre waren die Phase der Selbstfindung. Also der Beirat musste erstmal definieren, wie er agieren will, was er machen will. Die Leute mussten eine gemeinsame Diskussionskultur entwickeln. Wir haben jetzt schon die dritte Wahl, also hinten Wahlperiode. Genau am Anfang war es etwas kürzer gewesen. So dass inzwischen schon so eine bestimmte Form entstanden ist. Wir haben das Problem gehabt, dass wir die Pandemiezeit hatten, in der halt das Wichtigste einer Rede am gemeinsamen Tisch halt gefehlt hat, dass man sich in die Augen gucken konnte. Und das hat die Sache ein bisschen schwieriger gemacht. Aber für mich ist eigentlich jetzt so die Phase, dass man nicht nur zurückkehrt, sondern das noch viel mehr verstärkt, dass der Kulturbeirat der Ort wird, von dem auch Impulse ausgehen können für die Stadt.
Welchen Auftrag haben Sie sich selbst gegeben?
Naja, wissen Sie, ich war mal Kämmerer gewesen. Und wenn man die Haushaltsberatung einer Stadt anschaut, ist der Haushalt eine Sortierung dessen, was in einer Stadt für wichtig gehalten wird und was für nicht wichtig gehalten wird. Und über etwas, über was nicht gesprochen wird, besteht die Gefahr, dass man es gleich für unwichtig hält. Deswegen hat der Kulturbeirat die Aufgabe, dazu beizutragen, dass über Kulturdinge gesprochen wird und dass nicht nur die Kulturszene selber davon erfährt und weiß, wie wichtig Kultur für die Gesellschaft heute ist.
Ja, aber es hat ja auch die Kulturausschüsse gegeben, das heißt, gibt es immer noch.
Ja.
Also wo wollen Sie denn hin mit dem Kulturbeirat? Wen wollen Sie denn erklären in der Wiesbadener Politik, dass Wiesbaden eine Kulturstadt ist, so dass es auch verstanden wird?
Naja, ich meine, wie gesagt, wir haben die Ausschüsse, die sozusagen Teile des Parlaments sind, also wo die Leute sind, die am Ende im Parlament auch darüber entscheiden, wie die Mittel verwendet werden.
Langt
aber der Kulturbeirat nicht. Hat eine andere Funktion. Es ist ein Beirat, der den Magistrat und das Parlament beraten soll. Das heißt, die Brücke auch herzustellen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den parlamentarischen Entscheidungsgremien. Und deswegen glaube ich, ist das ganz wichtig, dass die nicht nur der Weg ins Parlament rein als Ratschlag, sondern auch der Weg zu den Bürgerinnen und Bürgern, ja, da sozusagen für einen Widerhall zu sorgen, was kulturell in einer Stadt möglich ist, was möglich wäre und was man unbedingt machen muss.
Haben Sie den Eindruck, das klappt bisher?
Schon. Es ist besser als vorher oder als ohne. Aber am Ende wird der Kulturbeirat seine Existenzberechtigung dann haben, wenn da immer weiter dran gearbeitet wird. Also der Widerhall muss schon noch größer werden.
Wie kann das verbessert werden?
Also ich denke, dass eine ganz wichtige Sache ist, dass wir dazu kommen, dass eben auch die Öffentlichkeit mehr von dem Kulturbeirat Notiz nimmt. Es war durch die Pandemie unterbrochen. Wir hatten eine ganze Reihe von Sitzungen, wo wir sehr viele Besucher hatten, interessierte Gäste. Hing auch immer von der Thematik ab. Das hat in der Pandemiezeit etwas abgenommen. Aber jetzt wird es halt darum gehen, diesen Link zu der Öffentlichkeit wieder stärker herzustellen. Da liegt die große Chance drin. Es gibt keine Entscheidungsbefugnisse des Kulturbeirats, sondern der Hebel liegt darin, zu zeigen, dass das Interesse an kulturellen Aktivitäten in der Stadt groß ist und vor allen Dingen auch zu zeigen, der Stadt, welche Potenziale, welche Möglichkeiten es gibt in der Stadt.
Die Frage ist nur, mit welchen Mitteln tut man das? Hat man das bisher vielleicht nicht ausreichend getan? Also Sie haben jetzt schon das zum Teil beantwortet, was Sie bewirken möchten. Meine Frage ist, ob die Möglichkeiten des Beirats nicht eher begrenzt sind, und zwar sehr begrenzt, also Beratungen, Appelle, Warnungen. Ja. Damit kann man doch eigentlich nicht zufrieden sein. Aber das ist es, was dem Kulturbeirat erlaubt wird.
Naja, wie gesagt, es ist ein Beirat. Es ist kein Gremium, das selber entscheiden kann. Aber das ist natürlich ein Gremium, das auch penetrant sein kann. Das zum Beispiel mal gelegentlich daran erinnert, auf welcher Grundlage jemand gestartet ist. Und wenn die Grundlagen so langsam verlassen werden, dass man dann daran erinnert, welche Versprechungen gegeben worden sind. Also Penetranz und Warnung gehören da dazu, aber eben auch schlichtweg Themen auf der Tagesordnung zu halten. Wir gehen einer ganzen Menge Leute mit der Debatte über das Walhalla auf die Nerven. Aber ich glaube, wenn dieses Nerven nicht da wäre, wäre die Gefahr groß, dass Walhalla wieder versandet. Und deswegen, wenn es keinen ersichtlichen Grund gibt, weshalb es vernünftig ist, gerade jetzt ein so großes Projekt anzugehen, dann besteht die Gefahr, dass irgendwann jemand die Frage stellt, muss es denn jetzt sein oder muss es überhaupt sein? Und deswegen ist die Penetranz, wie soll ich sagen, eines der Mittel, eines der naja, nicht Schwerter, aber Florette, mit denen ein Beirat kämpfen kann.
Wenn Sie sagen, es geht manchen Leuten oder vielen Leuten auf die Nerven, von welchen Leuten sprechen Sie jetzt? Wer sind diese Leute? Die Politiker?
Auch alle, ich meine, das ist auch innerhalb des Kulturbeirats selber gibt es dann so Kommentare nach dem Motto, müssen wir schon wieder über die Details der ganzen Sache sprechen. Aber wo, wenn nicht dort, sollen wir drüber reden, wenn in der Öffentlichkeit die Debatte am Leben gehalten werden soll? Und wir sehen das, wir haben gerade in Wiesbaden die Eröffnung des sensationellen Museums Reinhard Ernst erlebt. So ein Projekt, er hat das, glaube ich, mal beziffert, zwischen 8 und 9 Jahren hat das gedauert, bis es umgesetzt wurde. Das sind 2 Wahlperioden eines Stadtparlaments. Das heißt, jedes Parlament ist frei in seinen Entscheidungen. Das heißt, heute erschließt sich vielleicht nicht mehr so unbedingt, was vor 5 Jahren über das Projekt gedacht worden ist. Deswegen ist es bei solchen Projekten wichtig, dass da auch so die Mühen der Ebene erledigt werden, beziehungsweise dass man auch im Laufen auf der Ebene erkennt, dass man ein Ziel bei der Veranstaltung hatte.
Dabei fällt mir ein, dass wir über das Walhalla schon in einer blauen Stunde vom Januar 2013 gesprochen haben. Das ist lange her.
Ja, und es war nicht der Beginn der Debatte. Das
gab es
schon früher.
Ja. Hinzu, ja.
Ja, nein, aber die Gefahr besteht immer, dass man einen Impetus hat. Im Moment hat das eine ganz gute Entwicklung genommen. Aber wenn man sich halt den finanziellen Rahmen der Stadt im Moment anschaut, ist die Gefahr zumindest vorhanden, dass da sich Probleme ergeben. Und ich meine, es ist ja nicht nur die Frage, ob das Walhalla kommt oder nicht, sondern es kommt darauf an, welches Walhalla kommt. Und für mich ist es eben auch sehr wichtig, für die Kultur im Moment, dass man ja, Bundesgenossen findet aus anderen Sparten, aus anderen Bereichen, die vielleicht mal temporär die gleichen Ziele verfolgen und dass man dann gemeinsam die Pfunde auf die Waage bringt und dann schwerer wiegt, als wenn man alleine unterwegs ist. Im Moment gibt es keinen Kongress von Stadtentwicklern in Deutschland und sonst wo, die Krise der Innenstädte nicht mit dem Schlagwort Kultur in die Stadt bringen, bekämpfen wollen. Also liegt es nahe, dass man gemeinsam diese Sache angeht. Und man muss eben zeigen, dass eben das Walhalla eben so einer der Momente wäre, um wieder die Attraktivität der Innenstadt zu erhöhen. Aber das wird es nicht, wenn es ein Walhalla allein wird, sondern es muss dann schon eine richtige Walhalla werden. Und nicht ein Haus, das an 3 Tagen der Woche geöffnet hat.
Abgesehen davon wäre es sicher auch richtig, eine Unterstützung der Wiesbadener zu haben für Kulturprojekte. Wie kommt es, dass vielen Wiesbadenern, und zwar auch aus dem Kulturbereich, der Kulturbeirat ganz unbekannt ist? Die wissen gar nicht, was der Kulturbeirat eigentlich macht.
Ja. Da haben Sie recht. Ich meine, das gehört mit dazu, dass man in der nächsten Zeit noch stärkere Bemühungen auf sich nimmt, um zu gucken, dass der Kulturbeirat eben nicht nur ins Stadtparlament reinwirkt und zum Magistrat, sondern eben auch in die Stadtgesellschaft. Also erstmal zu den Kulturschaffenden selber, aber natürlich auch zu den Leuten, die sich für Kultur interessieren. Wir hatten eine ganze Reihe von sehr gut besuchten Kulturbeiratssitzungen. Ich erinnere mich dran, wir hatten mal ein Gespräch über den Kulturhaushalt, ich glaube von vor einem Jahr, da waren wir im Murnau Filmtheater gewesen und der Laden war gut besetzt gewesen. Das heißt, wenn man Punkte auf der Tagesordnung hat, die als wichtig angesehen werden, dann kommt die Gruppe, die das für wichtig hält, auch um mit zu diskutieren.
Da gab es Demonstrationen in der Stadt.
Ja.
Rettet den Sozialetat, rettet den Kulturetat, Finger weg von den Etat und so weiter. Wir haben eine Sendung gemacht über die Befindlichkeiten oder die Situation von den freien Kulturträgern, was es bedeutet, wenn der Etat nicht erhöht wird, sondern im Gegenteil sogar das Geld weniger wird, was das für Einzelne bedeutet, sogar Existenzprobleme verursacht. Und da war natürlich große Öffentlichkeit da, das war jetzt punktuell, weil es wichtig war, Kulturetat. Ja. Aber so eine Aufmerksamkeit sollte es ja öfter geben, nicht nur in solchen Situationen.
Absolut. Ja. Aber ich meine am Ende, was ist ein Kulturetat, wenn Sie den Haushalt anschauen? Kultur ist praktisch das Regiebuch für die Politik der nächsten Zeit. Deswegen ist es schon wichtig, welche Etats man vereinbart für den Bereich Kultur. Wenn Sie mal gucken, ich meine, Kultur hat natürlich auch noch, oder es gibt eine ganze Latte von Aktivitäten in der Stadt, die im Moment nicht ja auch in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen werden. Es wird immer davon gesprochen, dass Wiesbaden zu wenig Clubs und Ähnliches hat. Aber wenn man schaut, dann gibt es vielleicht nicht so eine Clubkultur, wo sozusagen die Adressen in einem Adressbuch der Stadt oder im Internet zu finden sind, sondern es gibt eine Unmenge von Veranstaltungen, die so ad hoc stattfinden. So wie fliegende Universitäten, ja, die existierten, aber keine festen Gebäude hatten. Und ich glaube, das ist in Wiesbaden, es gibt die großen Anker, aber es gibt auch eine ganze Menge dieser Dinge. Das Problem ist nur, dadurch, dass sie halt so flüchtig sind, dass sie halt auch nicht so bekannt sind. Das heißt umgekehrt, wir müssen uns darum bemühen, dass das, was in Wiesbaden an Vorhaben, an Projekten, an Institutionen da ist, dass sie noch mehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, Das große Problem ist natürlich, dass die klassischen Medien, unter denen es bisher kommuniziert wurde, halt alle zu kämpfen haben. Wenn man sich anschaut, die Zahl der Ankündigungen, der Platz, der in den Zeitungen für Ankündigungen und, was weiß ich, Theaterkritiken übrig ist, das ist nicht mehr so viel. Und je größer das Angebot, je zerteilter das Angebot wird, desto mehr braucht man nicht nur die Ankündigung, sondern eigentlich braucht man auch, wie soll ich sagen, die Empfehlung, sowas anzuschauen oder bei einer Sache mitzumachen oder sich dafür zu interessieren. Weil wenn man sieht, wir haben eine ganze Reihe wirklich hochinteressanter neuer Formate, die alle toll angenommen werden, aber wo man gucken muss, dass sie eben auch im Gedächtnis bleiben und dass sie nicht sozusagen in der öffentlichen, in der medialen Wahrnehmung einfach durch Platzgründe ja, keinen Platz mehr finden.
Das Problem ist auch schon lange bekannt, ja. Aber es fehlen die Instrumente.
Naja, im Kulturbeirat hat sich eine Arbeitsgruppe damit beschäftigt. Das ist die Frage Sichtbarkeit.
Ja.
Und die Frage Sichtbarkeit, ich finde, die haben sich sehr profund mit der Geschichte beschäftigt. Es wurde auch eine ganze Reihe von Sachen untersucht. Das Problem ist nur, dass wir gucken müssen, dass die Sachen auch gewechselt werden. Also die Frage, allein ein Kulturkalender für die Stadt. Und zwar einer, der nicht jetzt von irgendeiner zentralen Redaktion nochmal durchgeflöht wird. Ja, ist klar, man kann keinen Kulturkalender zum Beispiel im Internet machen, wo irgendwelche Leute irgendwas reinschreiben können. Es ist völlig klar, dass eben keine rassistischen und extremistischen Sachen drin beispielsweise sein dürfen. Das ist gar keine Frage. Aber die Frage, wenn man so einen vollständigen Kalender irgendwo hinterlegt, dann braucht es dazu keine Redaktion. Also das sind die Kriterien, mit denen eine Verwaltung unterwegs ist, vielleicht etwas anders als die Kriterien, die notwendig werden, um sowas zu machen. Und dann die zweite Geschichte ist, wenn Sie so einen Kalender haben, also so eine Source, wo alle diese Informationen drinstecken, heißt ja auch noch nicht, dass sie gefunden werden. Das heißt, dann kommt der zweite Teil dazu, den ich auch für sehr wichtig halte, dass man sowas wie Empfehlungen gibt, mit der Gefahr, dass die Leute, die Empfehlungen geben, dann auch dafür kritisiert werden, dass sie diese und keine andere Empfehlung geben. Aber das ist schon wieder ein Teil der notwendigen Debatte.
Und so geht es weiter. Aber auf jeden Fall sind Sie sensibilisiert für diese Thematik.
Absolut, ja. Und ich finde, das ist einer der Punkte. Ich habe mir auch vorgenommen, zu einer der nächsten Sitzungen dieser Arbeitsgruppe, zu der ich bisher noch nicht gehört hatte, weil ich bisher in einer anderen Arbeitsgruppe war, da auch mal hinzugehen. Weil ich schon finde, dass man das Anliegen was die Arbeitsgruppe erarbeitet hat, und unterstützen muss, damit es auch umgesetzt wird. Weil es hilft ja nichts, wenn tolle Ideen entwickelt werden, die am Ende irgendwie versanden.
Wir kommen mal zu was anderem. Sie sind Kämmerer gewesen, kennen also schwache Finanzlagen. Mhm. Was tut man, wenn man ein Kulturprogramm machen möchte, aber die Mitarbeiter nicht bezahlen kann? Und wenn die Produktionsbedingungen so schlecht sind, dass man nicht etwas herstellen kann, was auch vertretbar ist oder zu verantworten ist. Also kurzum, was tut man, wenn der Kulturetat, und an der Kultur wird ja immer gespart, das wissen wir ja auch, immer das Erste, wo gekürzt werden wird. Was ist dann zu tun, wenn das Geld nicht vorhanden ist? Was sagen Sie als Kämmerer, als Früherer?
Naja, ich meine, klar, wir hatten 2008, 2009 bei der Finanz- und Wirtschaftskrise haben wir auch das Problem gehabt, dass da richtig das Geld von einem auf den anderen Tag weggebrochen ist. Aber man muss halt schauen, es sind sehr unterschiedliche Produktionsbedingungen von Kultur in einer Stadt. Sie haben es vorhin schon erwähnt. Sie haben die Leute, die beispielsweise öffentliche Verträge haben im Theater oder bei städtischen Institutionen, deren sozusagen Möglichkeit, weiter da zu sein, weiter zu arbeiten, ist ganz anders als in der freien Szene. Das ist so das große Dilemma, die sogenannten freiwilligen Ausgaben. Wenn in einer Stadt irgendwo gekürzt werden muss, ist es dort von der Schematik her am einfachsten. Aber es ist natürlich problematisch, wenn Sie eine freiwillige Institution oder wenn Sie ein kleines Theater, eine Initiative für ein, zwei Jahre nicht mehr dotieren, dann ist die weg. Und die lässt sich dann im vierten Jahr nicht wieder an derselben Stelle mit denselben Leuten wieder reaktivieren. Das sind viele Dinge, die auch nur temporär da sind. Und man kann dann richtigen Flurschaden erzeugen. Das heißt, selbst wenn man vor großen Kürzungs- oder Sparauflagen steht, muss man überlegen, was man kürzt. Und ich finde, man muss da Prioritäten setzen. Es ist halt ein Fehler, wenn Sie schematisch über alles drüber gehen. Klar kann man über Solidaritätsbeiträge reden, aber nicht, wenn es dann Existenzen bedroht. Aber man muss auch Prioritäten setzen. Also, wie gesagt, es gibt eine ganze Menge von Maßnahmen, auch in der Stadt, wo ich mir vorstellen könnte, dass man über die Prioritäten reden könnte. Und wenn man sich anschaut, wir haben jetzt gerade im Moment, in dem Entwurf, der im Moment vorliegt, eine ziemlich starke Reduktion der freien Projekte, also der Projektmittel. Das sind Projekte, wo diejenigen, die später diese Projekte, die Mittel beantragen können, ja sozusagen keinen Anspruch darauf haben. Aber
Sie meinen jetzt in der Kultur, oder?
In der Kultur, ja. Wo man nur weiß, wenn man die auf ein Drittel oder ein Viertel runterkürzt, dass halt eben ein großer Teil auf der Strecke bleibt. Das sind sehr überschaubare Mittel. Also da reden wir nicht über eine halbe Milliarde oder sowas und da reden wir nicht mehr über Millionen, sondern über Beträge von 100.000. Und da kann man allemal, wenn man das für wichtig hält, die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen.
Also Sie sind dann nicht so skeptisch?
Also ehrlich gesagt, von heute aus betrachtet bin ich nicht skeptisch, weil die Beträge gerade in der freien Bereich, gerade bei den Projektmitteln, da bin ich sicher, dass am Ende die jetzige Kooperation entweder aus eigener Erkenntnis oder aus Druck der Debatte, die entsteht, am Ende wahrscheinlich gar nicht anders kann, als irgendwas zu machen. Die Frage ist, ob es ausreichend ist. Die Frage ist, ob sozusagen alle Bereiche, die heute noch als weitere Bedarfe im Haushaltsentwurf sind, ob die bedient werden können. Aber ehrlich gesagt, wenn die Region sich darauf vereinbart, sich um den Titel der World Design Capital zu bewerben, diese Bewerbung auch akzeptiert wird und dass dann die Landeshauptstadt völlig ausfallen soll, ganz ehrlich, das kann ich mir nicht vorstellen.
Das wäre peinlich.
Ja, das wäre so die mildeste Form der Bezeichnung.
Aber das sollte nicht vom Kulturetat abgehen, also eine Bewerbung und Kosten, die da entstehen.
Na, abgehen soll es sowieso nicht, sondern das ist im Moment als weiterer Bedarf, das heißt, es ist als Ziel irgendwie anerkannt, aber noch nicht dotiert innerhalb des vorgesehenen Etats. Es gibt zwei Möglichkeiten dabei. Eine Möglichkeit ist die, dass der Kulturetat um die notwendigen Mittel erhöht wird, gegenüber dem, was im Moment es ist ein reduzierter Etat von der Summe gegenüber dem letzten Jahr, dass das passiert. Die zweite Geschichte ist, wir hatten gerade darüber gesprochen, dass man Allianzen sucht. Diese World Design Capital Geschichte ist ja nicht nur eine Frage der Kulturpolitik der Region, sondern ist auch eine Frage der Wirtschaftspolitik der Region. Es ist so eine Facette, die in der Region nicht so richtig wahrgenommen wird. Welches Potenzial und welche Namen, welche Potenz hier in der Region steckt. Jeder nimmt das zur Kenntnis, jeder hat sein Handy in der Tasche, viele benutzen Apple-Handy. Aber wenn man überlegt, welche Designer daran mitgearbeitet haben, dann werden wohl die wenigsten wissen, dass sie hier aus der Region oder sogar aus Wiesbaden kommen.
Der Kulturetat ist zu niedrig, gemessen an anderen Städten. Darüber unterhalten wir uns in Wiesbaden auch schon seit vielen Jahren. Sehen Sie eine realistische Möglichkeit, dass der Kulturetat in nicht zu ferner Zukunft erhöht wird?
Ich halte es für unabdingbar. Also ein früheres Mitglied des Kulturbeirats, Sebastian Schäfer, der hatte in der ersten Wahlperiode eine sehr schöne Auflistung gemacht, wie die Kulturausgaben pro Kopf in den hessischen Großstädten sind. Und da war die Position von Wiesbaden nicht sehr schmeichelhaft. Und wenn man sieht, was in anderen Städten mit dem Kulturetat, was mit Kultur auch für die Entwicklung einer Stadt erreicht werden kann, dann muss man sehen, dass es Mittel sind, die sich auch rentieren, auch ökonomisch rentieren. Mein politischer Mentor war Walter Wallmann, für den ich gearbeitet habe und mit dem ich damals auch nach Wiesbaden hergekommen bin. Wenn man sieht, wie sich Frankfurt, wie sich das Image der Stadt geändert hat, Frankfurt ja, zu der Kulturstadt am Main, die Idee des Museumsufer, das ist ein Begriff, den erstens alle kennen und zweitens der absolut positiv konnotiert ist. Einer meiner Brüder lebt in der Schweiz und er hatte mir erzählt von einem, wir haben eine Wanderung gemacht und haben auf dem Gipfel der Berge Leute aus Frankfurt getroffen, die von der Kulturstadt Frankfurt geschwärmt haben, vom Museumsufer. Wenn wir das für Wiesbaden erreicht haben, dann ist es geschafft.
Ja, wie machen wir das?
Naja, indem wir so eine der Kultur eine laute Stimme geben. Und zwar nicht nur eine Stimme, die fordert, sondern wo man es auch fertig bringt, klar zu machen, dass die Forderungen sinnhaft sind für die ganze Stadt und nicht nur für Leute, die ein Abonnement für ein Theater haben, sondern für alle, dass die ganze Stadt davon profitieren kann. Wenn man sich zum Beispiel über die Integrationsproblematik unterhält. Ich habe in den letzten Jahren Projekte verfolgt, wir hatten das damals vom Kulturfonds mit gefördert. Da ging es darum, junge Geflüchtete in Theaterprojekten zu beteiligen. Das war ein Wahnsinn, in welcher Geschwindigkeit die Leute während dem Projekt Deutsch gelernt haben. Also ich bin jetzt kein Deutschlehrer, aber wenn man das gesehen hat, das war mühelos. Ja? Ich meine, die jungen Leute, die damals in diesem Projekt mit drin waren, waren sicher ein bisschen privilegiert. Aber man sieht, es gibt Wege, die funktionieren so viel besser, als man manchmal liest. Ja. Deswegen ein guter Grund, solche Dinge zu forcieren.
Kommen wir mal zu den Themen, die den Beirat in Zukunft zu beschäftigen haben. Das wird die Sanierung des Theaters sein.
Ja.
Das wird das Stadtmuseum sein, das endlich einen angemessenen Ort haben muss. Das Walhalla, wie schon erwähnt. Und das große Thema der Belebung der Innenstadt durch Kultur. Mhm. Wollen Sie zu einem, aus Zeitgründen können wir das jetzt nicht alles besprechen, kommt auf Wiedervorlage. Ja. Können Sie zu einem der genannten Themen noch was sagen?
Also ich denke, das dringendste Thema ist das der Belebung der Innenstadt. Weil das ist so ein Thema, wo wir jeden Tag sehen, wie das Problem drängender wird. Und ich meine, nichts gibt es für eine Stadt Schlimmeres, als wenn sie blinde Schaufensterscheiben haben. Und wenn Sie die Entwicklung der letzten Zeit anschauen, diese Benko-Pleite, das sind Dinge, die nicht nur Wiesbaden, sondern jede Stadt berühren, aber halt nicht mit einem kleinen Schaufensterchen, sondern so gleich mit der ganzen Front. Das sind schon Themen, die richtig drücken. Und zudem wir mit dem Walhalla eines der Projekte haben, die dazu geeignet sind, dann Beitrag dazu zu leisten. Und die Idee des Walhalla ist ja auch nicht, dass man neue vermietbare Räume schafft, sondern dass man mit diesen Räumen, mit Kultur verbunden, eben auch eine Chance schafft, dass sich Menschen begegnen können. Also die Idee des dritten Ortes, die dort eben mit verfolgt werden soll. Also ein Platz, der nicht zu Hause und nicht Arbeit ist, sondern eben einer der Orte, an denen sich Menschen treffen. Wenn früher der Handel und der Kommerz die Innenstadt bestimmt haben, dass die Leute zum Einkauf gegangen sind, sich um den Markt herum alles Mögliche an Kommunikation ergeben hat, muss man eben jetzt andere Räume schaffen, wo sowas stattfindet, wo die Leute gerne und freiwillig hingehen. Und ich glaube, dass Kulturräume ganz gut geeignet sind, weil sie natürlich auch in der Lage sind, über kulturelle Projekte, Theaterstücke, Konzerte oder Ähnliches auch Anlässe zu schaffen, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen. Weil ansonsten haben sie die Problematik, dass sich immer nur die Leute miteinander unterhalten, die sich eh kennen. Und diese Anstöße, dieses Verwirren, dieses Notwendigkeit schaffen, sich mit Leuten zu unterhalten, die nicht der gleichen Meinung sind oder nicht ganz konträrer Meinung. Ich glaube, das sind die Anstöße, die eine Gesellschaft braucht, um zu sich und eine Identität für sich zu finden.
Eine persönliche Frage nochmal. Vom Oberbürgermeister über die Geschäftsführung des Kulturfonds Rhein-Main zum Vorsitz des Kulturbeirats. Hat sich Ihre Haltung zu Kultur, besonders zu Kulturpolitik in Wiesbaden in dieser Zeit verändert?
Also ich würde sagen, dass das mir irgendwie klarer geworden ist, dass Kulturpolitik noch stärker ein Teil der aktiv zu betreibenden Politik einer Stadt ist. Und zwar, je mehr Gewissheiten in der Welt verschwinden, desto wichtiger ist die Geschichte. Es gibt Zeiten zum Singen und es gibt Zeiten zum Tanzen. Und jetzt ist die Zeit zum Singen und Tanzen da. Weil wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir die anderen Aufgaben auch nicht schaffen. Ich meine, die ganze Debatte, die wir nicht in Wiesbaden, sondern überhaupt in Deutschland, der ganzen Welt erleben, ist, dass alte Gewissheiten zerbrochen sind, in den Regalen keine vorgefertigten Lösungen stehen Und wie soll man sonst zu Lösungen kommen, beziehungsweise wie soll man sonst zu gehbaren Wegen finden, indem man nicht irgendeinen Weg des Aushandelns findet? Wenn man sich die Weltpolitik anschaut, man findet eine ganze Reihe von Konflikten, wo einem einfach keine Lösung dazu einfällt. Aber man muss einen Weg finden, wie man damit umgehen kann, im Großen wie im Kleinen. Und ich glaube, dass dafür kulturelle Aktivitäten extrem wichtig sind. Ein Theater ist ein wunderbarer Ort, wo man jeden Konflikt dieser Welt durchspielen kann, jeden gedanklich in jeden Konflikt mit reinnehmen kann und anschließend kein Blut fließt.
Helmut Müller, vielen Dank.
Danke, es hat Spaß gemacht.
Ein Museumsufer hat Wiesbaden nicht zu bieten, aber dafür bald eine Kulturmeile. Sie soll vom Schlachthof bis zum Staatstheater führen. Was es dort in der Wilhelmstraße und der weiteren Umgebung nicht alles angesiedelt. Und wer dann noch nicht weiß, dass Wiesbaden eine Kulturstadt ist, dem ist nicht zu helfen. Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit Musik. Gimme Shelter mit den Rolling Stones.